Wir hören den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Dort schreibt Johannes: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, eigentlich Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist das Unrecht, Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gab schon viele Menschen, die wollten ein Gott sein, aber es gibt nur einen Gott, der wollte Mensch sein. Weil er uns liebt. Und Liebe bedeutet immer nahe sein wollen. Das Leben miteinander teilen, zueinander gehören. Gott will zu uns gehören und wir dürfen und sollen zu ihm gehören. Deshalb wurde Jesus Mensch. Und was hier im Predigttext steht, ließe sich mit einem Satz so zusammenfassen: Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden. Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden. Und das bedeutet zuerst von Gott geliebt. Von Gott geliebt. Woher hatte denn Jesus seine Kraft und seine Vollmacht und seine Sicherheit? Er wusste sich von Gott, seinem Vater, geliebt von Anfang an. Und immer. Liebe war das Fundament, das ihn trug. Eine Liebe, die unabänderlich feststeht, nie schwankt. Eine Liebe, die immer da ist, auf die Verlass ist, aus der man ständig leben kann. Ganz gewiss. Für Jesus war klar, Gott sorgt für mich jeden Tag. Gott schützt mich. Nichts kann geschehen, was er nicht zulässt. Deshalb war er so furchtlos. Und er wusste, alles, was mein Vater hat, das gehört auch mir. Das stellt er mir zur Verfügung. Und das machte seinen Glauben und seine Vollmacht und seine Kraft aus. Ich nehme mal an, dass keiner von uns daran zweifelt, dass Gott seinen Sohn Jesus geliebt hat und liebt. Allerdings kam für Jesus durchaus der Punkt, wo diese Liebe Gottes sehr rätselhaft und wohl auch zweifelhaft wurde, nämlich in diesem Augenblick, als er herausschrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was bedeutet es eigentlich, dass Gott seinen eigenen geliebten Sohn so einsam und verlassen am Kreuz sterben ließ und dass er ihn in einem stinkenden Stall zur Welt kommen ließ, statt Himmelbett Futter trug, dann Flucht nach Ägypten, spätere Kindheit in diesem verachteten, traurigen Nest Nazareth, von der eigenen Familie später für verrückt erklärt und nicht anerkannt. Und schließlich dieser grausame Tod am Kreuz. Was bedeutet das? Gott tat das für uns. Gott gab seinen Sohn verloren, damit wir nicht verloren gehen. Das heißt aber doch wohl, dann muss Gott uns noch viel mehr lieben als seinen Sohn Jesus. Er gab doch lieber ihn dran als uns. Geht es eigentlich noch eindeutiger, dass Gott uns liebt? Und trotzdem muss Johannes schreiben, seht, schaut hin. Ist eben nicht selbstverständlich. Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Natürlich gibt es zu Weihnachten immer viel zu sehen, aber sehen wir die Hauptsache. Wir sehen Weihnachtsschmuck und Lichter und Geschenke, aber sehen wir das größte Geschenk, Gottes Liebe, Gottes Sohn. Ja, es gibt vieles, was uns enttäuscht und was uns wirklich Not bereitet und was fehlerhaft ist, was uns das Leben schwer macht. Das ist so. Aber sehen wir die Liebe Gottes, die größer ist als das alles, was uns zusetzt. Und Gott redet nicht nur von Liebe, hier steht, er hat sie uns gewiesen, eigentlich steht da, er hat sie gegeben, geschenkt. Das ist wie wenn ein Weihnachtsgeschenk auf dem Gabentisch liegt oder unterm Christbaum. Da hat es jemand gegeben, geschenkt. Aber solange das nur da liegt, nützt das überhaupt nicht viel. Ich muss es tatsächlich mir nehmen, also annehmen, und dann muss ich es auspacken, gar nicht so einfach, und dann verwenden, nehmen, in mein Leben hineinnehmen, gebrauchen. Und das ist mit Gottes Liebe ganz genauso. Gott hat sie gegeben, aber nun darf ich sie und muss sie empfangen und sozusagen auspacken, verwenden, dass sie sich in meinem Leben entfalten darf. Jesus und seinen Geist empfangen, aufnehmen und damit leben. Und wer nicht weiß, wie das geht, der darf sich von anderen mal helfen lassen. So wie man Kindern ja auch manchmal helfen muss, die Geschenke auszupacken. Und bei dem, wie das heute eingeschweißt ist, da brauche selbst ich manchmal Spezialwerkzeug, um an die Sachen irgendwie ranzukommen. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das auszupacken. Aber die Liebe Gottes auspacken, annehmen, ins Leben hineinnehmen. Sonst nützt sie nichts. Gott hat es gegeben, es ist da, aber ins Leben hineinnehmen. Gott hat seinen Sohn nicht nur gegeben, dass er als Krippenfigur auf dem Wohnzimmertisch steht, sondern dass er in uns Wohnung nimmt. Und dann bringt er Gottes Liebe und alles, was Gott hat, mit. Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden. Und das bedeutet zuallererst von Gott geliebt. Vielleicht sogar mehr als Jesus. Weil, wie gesagt, er gab lieber Jesus dran als uns. Das ist das Fundament. Und solange das nicht steht, wirklich steht, brauchen wir über die anderen Dinge, über die Johannes hier schreibt, gar nicht reden. Denn sie bauen auf diesem Fundament auf. Wenn das Fundament aber steht, dann kommt durchaus noch anderes hinzu. Zum Beispiel, Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden, das heißt auch von den Menschen verkannt. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Gott und seine Liebe ist für diese Welt durchaus etwas Fremdes. Und wer mit Gott und aus seiner Liebe lebt, der wird für diese Welt so eine Art Fremdkörper. Die Menschen empfinden da eher einen Kontrast. Irgendwas ist hier anders. Und entweder bekehren sie sich dann zu dem Licht oder zu dem, was da anders ist, oder sie bekämpfen das. Eins von beiden. Beides hat Jesus erfahren Und beides erleben die, die Jesus nachfolgen. Jesus lebte in der Liebe Gottes, das war ihm das Höchste. Und der Wille Gottes und die Zustimmung Gottes waren ihm das Größte und Höchste. Und daraus ergab sich automatisch, Menschen kündigten ihm ihre Liebe und Gemeinschaft. Jeder Mensch braucht Liebe und Anerkennung. Jeder Mensch braucht es, dass er akzeptiert wird. Und wir sollten das einander geben. Gemeinde ist der Ort, wo wir gegenseitig Liebe und Akzeptanz und Annahme erfahren sollten und einander geben sollten, gewähren sollten. Und wenn Sie mal schauen, wie die Apostel an die Gemeinden geschrieben haben oder auch an ihre Mitarbeiter, was sie dort für eine Wertschätzung entdecken, für einen Dank, für eine Anerkennung, auch für Einzelne, lesen Sie mal bewusst die Briefe darauf hin. Da war ganz viel Liebe und Wertschätzung, das sollte das Kennzeichen von Gemeinde sein. Aber von außen kriegen wir Druck und die Apostel haben auch sehr viel Ablehnung erfahren. So wie ihr Herr eben auch. Und weil Jesus der Liebe und Anerkennung Gottes ganz, ganz sicher war, weil er sich von Gott geliebt wusste, deshalb konnte er die Ablehnung von Menschen verkraften. Er konnte damit umgehen. Er hatte entschieden, mir geht es zuerst um die Ehre und Zustimmung Gottes. Mit Gott verbunden sein ist mir das Höchste. Was ist für dich das Höchste? Wer will, dass ihm die Menschen Beifall klatschen? Und wer zuerst die Anerkennung von Menschen sucht und danach seine Entscheidungen trifft, der kann nicht in der Liebe Gottes bleiben. Und der kann auch Gott nicht dienen. Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden, das heißt, hat auch diese Seite von den Menschen verkannt. Darum erkennt oder kennt uns eigentlich, darum kennt uns die Welt nicht, schreibt Johannes. Aber dieser Preis lohnt. Es ist ja überhaupt so, was einen Preis hat, lohnt meistens mehr als das, was billig ist oder nichts kostet. Es lohnt sich im Blick auf die Gegenwart und erst recht im Blick auf die Zukunft. Johannes schreibt, meine Lieben, eigentlich steht da meine Geliebten, wieder das Fundament von Gott geliebt, meine Geliebten, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sollen Jesus gleich werden, nicht nur in dieser Menschlichkeit oder Niedrigkeit, manchmal auch Verachtung, sonst keiner kennen will, sondern ebenso in der Herrlichkeit. Wir wissen, steht hier, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Das ist erstaunlich. Aber Gott macht keine leeren Versprechungen. Weil Jesus auferstanden ist, werden die auferstehen, die zu ihm gehören, die Seinen. Johannes schreibt, in Zukunft werden wir sein wie er. Vollkommen, rein, fleckenlos, strahlend, lichtvoll, herrlich, wunderbar. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und doch soll das nicht nur Zukunftsmusik sein, sondern soll in unserem Leben jetzt schon anklingen und aufleuchten. Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden, nämlich rein. Rein. Jetzt schon immer mehr und einmal ganz vollkommen. Und bei dem, was Johannes jetzt schreibt, merken wir, dass er nicht bei Martin Luther in die Schule gegangen ist und Martin Luther auch nicht bei ihm. Aber es ist Gottes Wort. Und Gott wird sich und auch uns nach seinem Wort richten und nicht nach Luthers oder unseren Ansichten. Also, Johannes schreibt, jeder, der solche Hoffnung hat, ihm gleich zu werden, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, tut auch Unrecht, eigentlich Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist das Unrecht, die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, dass er die Sünde wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Ich erkläre es mal so. Wer einen Ministerposten bei der Regierung hat, der kann sich nicht kleiden und benehmen wie ein Landstreicher und Straßendieb. Er hat es auch nicht nötig. Und wer eine Ministerkarriere vor sich hat, der wird nicht besoffen auf der Müllhalde nächtigen und ahnungslosen Rentnern die Handtaschen klauen. Das heißt, zu einer bestimmten Berufung gehört ein bestimmter Lebensstil. Das ist überall so und das ist bei Gott ganz genauso. Wer zur Familie Gottes gehört, der hält auch die Familiensitten Gottes ein. Er würde sich anders überhaupt nicht wohlfühlen. Sündigen und aus dem Lebensstil, den die Bibel beschreibt, herausfallen, bedeutet immer auch aus der Liebe Gottes und aus der Gemeinschaft Gottes herausfallen. Ich könnte es auch umgekehrt sagen, nur und in dem Augenblick, wo ich aus der Liebe Gottes und aus der Gemeinschaft Gottes herausfalle, sündige ich. Wer in ihm bleibt, in Gottes Liebe und Gemeinschaft, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Der ist weit weg von Gott, in diesem Augenblick zumindest. Das entfaltet Johannes in den Versen, die danach kommen, noch näher. Da soll nie gepredigt werden in unserer Kirche drüber, aber Sie können es zu Hause mal lesen. Das heißt, an der Stellung zur Sünde zeigt sich unsere Stellung zu Gott. Wer gewissenlos sündigen kann, der ist gottlos. Wer Sünde als normal nimmt, befindet sich außerhalb des normalen neutestamentlichen Christentums. Wer in Frieden mit der Sünde lebt, der lebt im Frieden mit dem Teufel und im Unfrieden mit Gott. Das heißt, ich werde als Christ Sünde nie als etwas Normales sehen und sehen können. Ich werde mit der Sünde niemals Frieden schließen, auch wenn sie da ist. Ich werde mit ihr keinen Frieden schließen. Ja, es kommt vor, dass ich als Christ versage. Es kommt vor, dass ich sündige. Bei mir und ich vermute bei Ihnen auch. So wie man draußen bei Glätte oder bei Schlamm manchmal hinfällt, vielleicht schon manchen passiert. Das ist so nicht eingeplant. Das ist auch nicht gewollt, beabsichtigt. Es sollte auch nicht normal sein, aber es passiert. Es passiert. Und wenn es passiert ist, muss ich eben wieder aufstehen. Und dann muss ich mich vielleicht waschen hinterher. Und muss vielleicht auch die Klamotten waschen oder ersetzen. Und dann gehe ich weiter. Und wenn ich nicht alleine aufstehen kann, und mich sauber kriege, dann muss ich mir helfen lassen, dass mir jemand aufhilft und mich wieder sauber macht. Und wenn ich verletzt bin durch den Sturz, dann brauche ich Heilung. Und dann brauche ich neue Kleider oder sie müssen genäht werden. Und das ist nun nicht nur beim Körper und den Klamotten so, sondern das ist in der Seele und im Geist ganz genauso, überhaupt nicht anders. Eigentlich auch nichts Besonderes. Also jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also Vergebung empfangen und so wieder sauber werden. sich wieder reinigen oder reinigen lassen. Und wenn ich es alleine nicht hinkriege, weil ich zu verletzt bin oder zu schlimm gefallen, dann brauche ich Hilfe. Wie sonst auch. Aber ich bleibe doch nicht liegen. Das ist doch nicht normal, dass ich falle und liege und so weiter. Wer diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie in Reimes. Es ist kein Automatismus, aber ich werde es doch als Christ selbstverständlich praktizieren und immer wieder in Anspruch nehmen. Wer Gott kennt und seine Liebe, der wird ihm sauber unter die Augen treten wollen, gereinigt. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Und das ist möglich, Gott sauber unter die Augen zu treten, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus uns sauber macht. Und weil wir das anwenden dürfen, dass sein Blut uns rein macht von jeder Sünde und jeder Ungerechtigkeit. Und weil Gottes Geist uns erneuert. Das brauchen wir immer wieder, ja. Aber genau dafür ist doch Jesus gekommen. Das Wunder, das wir zu Weihnachten feiern, ist, Jesus wurde wie wir, damit wir wie er werden. Es ist ein Wunder, dass und wie Jesus Mensch wurde. Und es ist ein Wunder, dass und wie wir neue Menschen werden. Neue Menschen werden. Von Gott geliebt, das ist das erste Fundament. Von den Menschen verkannt, das gehört dann dazu. Und von Gott befähigt, wie Jesus rein zu werden. In Zukunft vollkommen. Und jetzt schon immer wieder und immer mehr. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet und werde im Gebet eine Pause lassen, wo wir in der Stille beten können. Es könnte Dinge geben, die wir gerne loswerden wollen bei Gott, also was wir sonst in der Beichte tun. Oder dass es Dinge gibt, die wir von Gott empfangen möchten, dass wir ihm auch das sagen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du in unsere Welt gekommen bist. In den größten Dreck, in die größte Unruhe, in alle Ausweglosigkeit und Verlorenheit. Du kamst, um zu reinigen und zu vergeben, um Frieden zu geben und den Weg zu Gott zu zeigen und zu retten vor dem ewigen Verlorensein. So komme du bitte auch in unser Leben. In unser Leben, in dem vieles nicht stimmt oder nicht in Übereinstimmung mit dir ist, das von Unruhe und Sorge gekennzeichnet ist und manchmal auch von Ausweglosigkeit und Verzweiflung und Dunkel. Bitte, Herr Jesus, komm hinein mit deiner Vergebung und mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und mit deiner Gewissheit. Mit deiner Klarheit und mit deinem Wort. Herr, wir möchten dir jetzt sagen, was uns bewegt und möchten empfangen, was dich bewegt und was du uns gerne geben möchtest. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Blut uns von jeder Sünde reinigt und dass dein Geist uns ein neues Leben schenkt. Und danke, dass wir für beides Vergewisserung empfangen dürfen im heiligen Abendmahl. Und dann bitten wir dich, gib uns den Mut, dich zu bezeugen, auch wenn sich Widerstand erhebt. Mach uns doch zu Lichtern, wo es dunkel ist. Mach uns zu Menschen, die deine Gegenwart verbreiten. Du bist der Herr über alle Gegenwart und Zukunft, in unserem Leben, in unserem Land und in unserer Welt. Du bist der Friede. Du vergibst so umfassend, dass auch wir einander vergeben und miteinander neu anfangen können. Danke. Herr, erneuere deine Erde und fange bei uns an. Amen.